Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 13. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die vier Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. Vier Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den vier Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolff und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. In unserer heutigen Folge steht allerdings nicht Walter Lewin, der erste Geiger, im Mittelpunkt, sondern Henry Meyer. Henry Meyer, der zweite Geiger, ein Überlebender des Holocaust, ist der Titel unserer heutigen Sendung. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste Berlin.
Herr Lewin, wir befinden uns jetzt in New York im Jahr 1948 und wenn ich da vielleicht ein bisschen vorgreifen kann, das LaSalle-Quartett hat sich ja durch eine fast beispiellose Kontinuität in seiner Besetzung ausgezeichnet, aber war das schon von Beginn an? Haben Sie gleich mit der endgültigen Besetzung sozusagen angefangen?
Nein, das war zuerst nicht so. Da gab es einige Wechsel, als wir noch Studenten waren an der Juilliard School. Und im Sommer 1948 hatte ich gerade meinen zweiten Geiger verloren. Er ist ins New Yorker Philharmonische Orchester gegangen, weil er mehr Geld verdienen wollte. Bei uns konnte man eigentlich überhaupt kein Geld verdienen, noch. Und jetzt saß ich da im Sommer nach meiner Sommerschule bei Galamian in Meadowmont ohne zweiten Geiger und war reichlich verzweifelt. Und da lernte ich Evi Markov kennen über meinen alten Freund Herbert Brunn. Die waren beide in Tanglewood gewesen diesen Sommer. Die Evi hat im Chor gesungen. Herbert Brunn war
Stipendiat. Ihre spätere Frau?
Oder? Meine spätere Frau, genau. Und Herbert Brunn hatte ein Scholarship bei Copland und hatte da Komposition studiert. Und die kamen jetzt beide nach New York, waren in der Wohnung von Evis Eltern in Forest Hills in New York. Und ich wollte da meinen Freund Herbert Brunn sehen und traf auf diese Weise die Evi Markov. Und erzählte denen verzweifelt, dass ich meinen zweiten Geiger verloren hätte und wüsste jetzt nicht, was ich machen sollte. Und die Evi hatte gerade in Tanglewood einen jungen Geiger kennengelernt, der gerade aus Paris gekommen war. Nach 3 Jahren Paris-Aufenthalt. Und sie wusste wenig über ihn, nur dass er auch ursprünglich deutscher, jüdischer Flüchtling gewesen war, der anscheinend in einem deutschen Konzentrationslager gewesen war während des Krieges. So weit ging meine Erfahrung. Viel mehr als das wusste ich auch nicht. Wir haben dann sehr schnell Henry Meyer kennengelernt und er ist dann auch durch unsere Empfehlung an die Juilliard School gekommen. Das war eigentlich der Grund, dass er nach Amerika gekommen ist. Nach 3 Jahren in Paris, nachdem er befreit worden war von den Amerikanern aus dem Konzentrationslager. Was da mit seiner Vergangenheit gewesen war, habe ich auch für Jahre später nicht erfahren. Er hat darüber zu uns im Quartett, in dem er ja dann sehr lange gewesen ist, nie wirklich gesprochen. Er hat überhaupt kaum zu jemand darüber gesprochen.
Und ich glaube, das ist eine Sache, die er dann selbst in einer Rede, in einer Ansprache aus dem Jahr 1989 erzählt. Und zwar fand im Essen, in der Stadt Essen, ein Symposium statt mit dem Titel Besuch aus dem Exil, das der Komponist und Musikforscher Juan Allende Blin veranstaltet hat. Diese Rede von Henry Meyer wurde damals mitgeschnitten und wir können sie uns heute anhören.
Bevor ich mit meiner Rede beginnen werde, möchte ich auch mich anschließen, Herrn Allende Blin, sehr zu danken, dass ich hierher kommen durfte und dass ich Ihnen sozusagen meine Geschichte erzählen kann. Dass ich heute vor Ihnen stehe, kann man nur Folgendem zuschreiben. Ich bin unter einem glücklichen Stern geboren. Ich habe Auschwitz überlebt. Wenn alles programmgemäß gegangen wäre, dürfte ich nicht mehr hier sein. Ihnen brauche ich nicht die ganzen Pläne wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, die für mich und die meinen, alles Juden, von den Angehörigen des tausendjährigen Reiches ausgeheckt und leider auch ausgeführt wurden. Meine ganze Familie fiel diesem Terror zum Opfer. Nur mir gelang es zu überleben. Viele Jahre sind seitdem vergangen und wieder habe ich Glück gehabt. Denn ich habe fast noch alles geschafft, was ich immer tun wollte. Ich habe eine sehr erfolgreiche musikalische Karriere als Mitglied des bekannten LaSalle-Streichquartetts gehabt. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich bin nicht gekommen, um Beschuldigung vorzubringen. Der Zeitpunkt dafür ist verstrichen. Die Schuldigen sind zu einem großen Teil nicht mehr am Leben. Der größte Teil der heutigen Bevölkerung von Deutschland war noch nicht geboren und ist deshalb unschuldig an dem schrecklichen Erbe, das aber nicht einfach übergangen werden darf. Worüber werde ich nun sprechen? Ich möchte Ihnen vor Augen führen, was mir und den meinen zugefügt wurde und was nicht unter die normale Rubrik Trials and Tribulation, Prüfungen und Leiden eines jeden Lebens fällt. Ich möchte über die Ungerechtigkeiten, die Erniedrigung, über die Beleidigung und über die Demütigung sprechen, die einen schon seit Zeit, als sie ausgeführt wurden, sehr verletzten und wehtaten und die auch unvergesslich geblieben sind. Ihre Folgen haben sich im Weiterleben doch sehr stark bemerkbar gemacht. Fangen wir mit meinem Leben vor der Hitlerzeit an. Ich wurde 1923 in Dresden geboren. Dresden, eine Stadt mit höchstem kulturellem Niveau, bot fast ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten für einen jungen, sehr jungen Musiker, dem damaligen Wunderkind. Meine Eltern, Geschäftsleute mit großem kulturellen Interesse, speziell auf dem Gebiet der Musik, gaben meinem Bruder und mir jede Möglichkeit, uns zu entfalten. Ich studierte mit einem der besten Violinlehrer der Stadt und mein Bruder, er war vielleicht das größere Talent von uns beiden, hatte den besten Klavierunterricht. Nie, aber auch nie, haben wir ein großes Konzert, Premieren von Opern oder besondere musikalische Begebenheiten verpasst. Wie zum Beispiel ein Konzert von Yehudi Menuhin, der damals auch erst 12 Jahre alt war. Zu Hause wurde viel musiziert, meistens natürlich Kammermusik. Meine Eltern selbst waren gute Amateurmusiker, mein Vater als Geiger und meine Mutter als Pianistin. Berufsmusiker, meistens Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle oder der Dresdner Philharmonie, alle kamen gerne zu uns und spielten mit. Wir beiden Jungs wurden als Ebenbürtige angesehen und behandelt und wir wurden des Erfolges versichert. Es war eine sehr schöne Zeit. Jetzt muss ich erwähnen, dass zu dieser Zeit in Deutschland Antisemitismus kaum existierte. Wie auch in Amerika war man voll akzeptiert als Jude und jegliche Möglichkeit, sein vollstes Potenzial zu erreichen, war gegeben. Plötzlich aber änderte sich alles. Wir, die deutschen Juden, wurden allmählich verbannt und geächtet, bis wir uns als völlig ausgestoßen auf dem Wege zur Ausrottung befanden. Wir, die wir zu einer sehr namhaften, angesehenen Gruppe von Deutschen gehörten, wir, die wir uns immer sehr deutsch fühlten und auch zum deutschen Volk gehörten, Schritt für Schritt kamen wir der totalen Vernichtung näher. Natürlich konnte niemand von uns an so etwas glauben. Darum überraschte viele Juden die sehr betreffend bezeichnete Endlösung. Der von oben organisierte, befohlene und auch von der Partei ausgeführte Massenmord von Millionen von Juden und anderen unerwünschten Elementen, wie zum Beispiel Zigeuner oder politische Gegner. Erst in Deutschland und danach in allen besetzten Ländern. Ich kann Ihnen so manche Sachen aufzählen, die von der Perspektive eines 10-jährigen Jungen sehr konfus aussahen. Ich musste die Schule verlassen. Ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Ehrlich gesagt, sie hat mir nicht viel Mühe bereitet, außer Turnen, was für mich immer eine Plage war. Ich hatte viele Freunde, ich war wirklich sehr beliebt. Meine Mitschüler, die sich wohl öfters über mein Violinspiel lustig machten, waren doch eigentlich sehr stolz auf mich und mein Talent. Ich wurde aufgefordert, bei vielen besonderen Anlässen der Schule mitzuwirken und wurde Spezialist für Bearbeitungen von Weihnachtslieder für Solovioline. Aber plötzlich war alles vorbei. In Deutschland wurden die Grausamkeiten nach und nach eingeführt. Denn auch die Nazis brauchten ihre Zeit, um Torturen zu erfinden und auszuprobieren. Die weniger scheußlichen Methoden wurden eingestellt, aber das Brutalste blieb und wurde perfektioniert. In schneller Folge und eifriger Übung nahmen die Scheußlichkeiten zu. So übten die Nazis in vielen Fällen sehr erfolgreich, wie man Juden plagen und zur Verzweiflung treiben konnte. Auf der einen Seite kann man sich von einem gewissen reiferen Alter nicht mehr so schnell umstellen. Auf der anderen Seite wollten die meisten von uns das alles nicht glauben. Aber wie viel konnte ein 10-jähriger Junge verstehen, was wirklich vor sich ging? Mein jugendliches Gemüt war mit Fragen überfüllt. Warum konnte ich nicht mehr zur normalen Schule gehen? Warum wurde ich von allen Vereinen für Jungs ausgeschlossen? Warum wurde mir mein Fahrrad weggenommen? Und warum durften wir nicht unseren über alles geliebten Schäferhund behalten? Warum sollten meine Leute, meine Eltern und Familie solche furchtbaren Menschen sein? Und warum war ich so oft auf Bahnhöfen, um mich von meinen besten Freunden unter Tränen zu verabschieden? Mein Leben hatte sich drastisch geändert. Meine Eltern waren gezwungen, die Geschäfte zu verkaufen. Sie hatten bereits zu lange mit dem Verkauf gezögert. Der offizielle Boykott der jüdischen Geschäfte wurde so radikal durchgeführt, dass niemand mehr wagen konnte, bei uns zu kaufen. Ich entnahm den Gesprächen meiner Eltern, dass sie sich sehr um unsere langjährigen, sehr treuen Angestellten im Hause und in den Geschäften sorgten. Diese waren immerhin schon seit vielen Jahren bei uns und gehörten sozusagen zur vergrößerten Familie. Am Ende blieb meinen Eltern keine Wahl. Alle Angestellten mussten entlassen werden. Die bis heute unbeantworteten Fragen sind endlos, doch kommen wir auf die Musik zurück, auf den Hauptinhalt meines Lebens. Schon damals war es klar, dass ich Musiker werden wollte und sollte, obwohl man meine Solokarriere im gewichtigen Alter von 10 Jahren bereits abgeschnitten hatte, nämlich als Hitler zur Macht kam. Mein ganzer Studiengang musste geändert werden. Ich fing an, privat zu studieren, denn das Konservatorium und die Orchesterschule der Oper waren mir nicht mehr zugänglich. Privatlehrer nahmen sich meiner an. Jan Dahmen, der Konzertmeister der Oper und noch andere. Einen Lehrer wie Jan Dahmen an Ort und Stelle zu finden, war ein weiteres Zeichen, wie privilegiert ich war, in Dresden zu leben, wo man jemanden wie ihn finden konnte. Ich habe Professor Dahmen noch einmal nach dem Krieg gesehen, in Amsterdam. Er war damals Konzertmeister des Konzertgebauorchesters und hatte so die Möglichkeit, mich bei ihm für seinen Mut und für seine Menschlichkeit zu bedanken. Ich freute mich auch, ihm meine neue Tätigkeit als Mitglied des LaSalle-Quartetts unterbreiten zu können. Der damalige Unterricht bei Professor Dahmen dauerte leider nicht sehr lange. Professor Dahmen wurde von der Gestapo gewarnt und musste die Stunden aufgeben. Doch wieder war ich vom Glück bedacht. Es ergab sich die Möglichkeit, nach Prag zu gehen, wo ich nicht nur weiteren guten Unterricht haben sollte, sondern auch den Glücksfall hatte, bei einer besonders wunderbaren Familie unterzukommen, die sich auch um meine Erziehung kümmerte. Ich lebte im Hause von Dr. Emil Faktor. Dr. Faktor war der frühere Chefredakteur des Berliner Börsenkuriers, einer besonderen Zeitung in Berlin vor der Hitlerzeit, die sich als Chefredakteur einen Literaten leistete. Frau Faktor war Konzertpianistin und da fand sich viel Hilfe. Fast 2 Jahre lang genoss ich diese Vorzüge und beinahe hätte ich all das Schlimme, das sich nur wenige Kilometer von mir auf der anderen Seite der Grenze abspielte, vergessen. Und wieder kam es zu einem schnellen und entschneidenden Ende. Ich war aufgefordert worden, mit dem Kleinorchester des Jüdischen Kulturbunds in Dresden als Solist aufzutreten. Ich freute mich darauf. Immerhin konnte ich so meine Eltern, meinen Bruder und viele Freunde wiedersehen, dachte ich. Doch durch einen schrecklichen Zufall fiel das Datum des Konzertes auf den 9. November 1938, auf die fürchterliche Kristallnacht. Mein Vater war von wohlmeinenden christlichen Freunden gewarnt worden und hatte sich in Sicherheit bringen können. Die Gestapo kam, ihn abzuholen, fand aber mich an seiner Stelle. Ich wurde verhaftet. Mein Vater meldet sich am nächsten Morgen, um dadurch meine Entlassung zu bewirken. Es klappte nicht. Er musste als hochdekorierter Frontkämpfer des letzten Krieges wieder entlassen werden. Und ich wurde weitergeschickt nach Buchenwald. Ein paar Wochen später wurde ich entlassen, weil sich eine Möglichkeit für eine Auswanderung ergab, über deren Fortschritte ich dann fast täglich einen Bericht bei der Gestapo abgeben musste. Diese Besuche waren nicht gerade sehnlich erwünscht. Noch heute habe ich einen kleinen Hörverlust im linken Ohr, der seinen Ursprung dort gefunden hatte. Mit Prag war es für mich vorbei. An meiner Stelle war Hitler dort einmarschiert. Auswanderungsversuche kamen durch den Ausbruch des Krieges zu einem völligen Ende. Wieder war es die Musik, die mir half. Ich ging nach Berlin und wurde Mitglied des dortigen jüdischen Kulturbundsorchesters, bei dem ich bis zur Auflösung blieb. Und dann wurde alles schlimm und schlimmer. 1942 wurden meine Eltern deportiert nach Riga. Meine Mutter starb im Ghetto von Riga. Mein Vater schaffte es noch bis nach Dachau und starb dort. 1945, 2 Monate vor der Befreiung. Mein Bruder und ich waren in Dresden zurückgeblieben, als Zwangsarbeiter bei Zeiss Ikon. Wir produzierten Teile der Uhr von Zeitbomben, ohne natürlich zu wissen, was wir eigentlich taten. Dann, Anfang 1943, ich war damals noch keine 20 Jahre alt, war es an der Zeit für uns Material für die Endlösung zu werden. Wir wurden nach Auschwitz deportiert mit dem letzten Transport von Dresden. 3 Wochen nach der Ankunft verlor ich meinen Bruder. Er wurde krank, Durchfall, konnte am Morgen nicht mehr zur Arbeit gehen und am Abend konnte ich ihn nicht mehr im Lager finden. Er starb. Wie, weiß ich nicht. Es kann der, wie man so sagt, natürliche Tod gewesen sein. Oder aber das Resultat einer Selektion, der Auswahl als nicht mehr arbeitsfähig und folglich nutzlosen Futter für die Gaskammern und Krematorien. Ich selbst hielt mich noch eine Weile länger auf den Beinen, doch dann wurde auch ich krank und wurde in den Krankenbau der Vorstation des Krematoriums gesandt. Am nächsten Tag Selektion. Dieses Mal, ganz klar, war ich an der Reihe. Noch eine Nacht und dann würde ich in einer der Gaskammern mein Leben beenden müssen. Nicht einmal Angst stellte sich bei mir ein. Ich wusste endlich genau, dies war ein Vernichtungslager und niemand würde überleben. Nicht meine Eltern, nicht mein Bruder, niemand, niemand. Und warum sollte ich es? Aber als 20-Jähriger ist man nicht immer von Logik beeinflusst. Ich wollte leben. Vielleicht aus dem einen Grund allein, um über die Schrecklichkeiten berichten zu können. Während der Nacht kam ein Häftlingsdoktor zu mir und begann mit mir zu reden. Er versuchte mich zu beruhigen. Er murmelte etwas von eines Tages wird es schon besser werden. Ich antwortete, dass ich vollkommen im Bild darüber sei, was mit mir als nächstes geschehen würde. Und dass alles vorbei sein würde. Er wechselte das Thema und wir sprachen über die besseren Zeiten. Als ich ihm erzählte, dass ich Musiker sei und schon allerhand Konzerte in vielen Plätzen Deutschlands gespielt hatte, erinnerte er sich daran, mich in Breslau, seiner Heimatstadt, gehört zu haben. Er erinnert sich genauestens, denn ich war damals ein sogenanntes Wunderkind. Und dann passierte eines dieser Wunder. Er verschwand für eine Weile, kam zurück mit einem toten Häftling über seiner Schulter. Er legte den Toten neben mich auf das Bunkerbett, hob mich auf stattdessen und trug mich in eine andere Baracke, wahrscheinlich dorthin, von wo er den Toten geholt hatte. Dann wechselte er die Karteikarten aus. Ordnung muss sein, ein wichtiges Gebot. Ich aber war wieder unter den Lebenden. Ich erholte mich, natürlich unter der Pflege dieses Wunderdoktors, der mir auch noch ein besseres Arbeitskommando besorgte, eine Arbeit als Kalfaktor, wie man es im Lager nannte, in der SS-Apotheke. Dort war es warm und die Arbeit nicht sehr schwer. Meine Schützlinge waren SS-Ärzte. Josef Mengele befand sich unter ihnen. Doch es sollte nicht lange so bleiben. Irgendwo, irgendwann, wahrscheinlich bei der Einweisung ins Lager, musste ich angegeben haben, dass ich Musiker war. Und irgendjemand hatte sich daran erinnert. Plötzlich wurde ich nach Birkenau transferiert, dem schlimmsten Lager des Komplexes, welcher unter Auschwitz bekannt ist. In Birkenau waren die 4 Krematorien rund um die Uhr arbeiten. Immer im Blickfeld der Häftlinge. Die Luft war immer voll vom Geruch des brennenden Menschenfleisches. An einem so schrecklichen Ort wurde ich gezwungen, Musik zu machen. Ich war ein neues Mitglied der sogenannten Lagerkapelle. Diese Kapelle hatte zu Zeiten bis zu 45 Mitglieder. Es war unsere Hauptaufgabe, Märsche zu spielen, zu deren Klängen Tausende von Häftlingen jeden Morgen zur Arbeit ausrückten. Ein Lagerwort, und abends wieder einmarschierten. Leider war die Zahl von ihnen am Abend eine andere als am Morgen. Viele überlebten den Tag nicht. Wir spielten Märsche und marschierten auch selbst von unserer Baracke zu einem wunderbar gepflegten Platz am Tore des Lagers. Haben Sie schon mal einen marschierenden Violinisten in einer Marschkapelle entdeckt? Natürlich nicht. Ich wurde nur für die anderen Aktivitäten gebraucht, die ich später erwähnen werde. Also, ich fürchtete, die Aufmerksamkeit der SS zu erregen. Warum spielst du nicht? Wer braucht dich? Und schon wäre ich wieder in einem anderen Arbeitskommando oder in der Selektion gelandet. Ich war vollkommen verunsichert. Ich habe schon gesagt, dass ich unter einem glücklichen Stern geboren wurde. Der Beckenspieler wurde krank und verschwand. Eines der wichtigsten Mitglieder einer Kapelle. Ich ging zum Dirigenten und informte ihn, dass ich ein wahrer Virtuose dieses Instrumentes sei. In Wirklichkeit hatte ich noch nie ein Becken in der Hand gehabt. Es gelang mir beim ersten Versuch, die Becken zur richtigen Zeit zusammenzuschlagen und schon hatte ich die Stelle des Beckenschlägers inne. Ich war gerettet, denn diese Instrumente erregten ein besonderes Interesse der SS-Männer. Sie warfen kleine Steine in meine Richtung, die ich möglichst im Takt mit den Becken auffangen musste. Kein ungefährlicher Sport, besonders für die Mitglieder der Kapelle, die ja vor mir saßen. Außer dieser Art von Spielen garantierte mir mein neues Instrument einen gesunden Kreislauf und die nötigen Leibesübungen. Dieses Mal auf normale Weise, nicht als Tortur. Aber ich greife vor. Warum musste da musiziert werden an einem so furchtbaren Ort? eine Marschkapelle in der Hölle. Vergessen Sie nicht, wir spielten mit Krematorien im Hintergrund. Mehrmals haben wir sogar selbst in einem dieser fleischbrennenden Menschenöfen gespielt. Ich sprach von Marschmusik, aber die SS wollte auch unterhalten werden. Wir waren bereit dazu. Wie konnten wir auch anders? Auch hatten sie noch Glück dazu. Viele der Mitglieder unserer Kapelle, oder besser gesagt Band, waren sehr bekannte Jazzmusiker, meistens aus Holland. Kleine Kombos wurden zusammengestellt, die besser spielten als alles, was unsere damaligen Zuhörer je vorher gehört hatten. Und jetzt eine andere schwer vorstellbare Situation. Was spielten wir? Songs von amerikanischen Komponisten. Den Feinden. Und noch dazu Juden. Ich denke an Gershwin, Irving Berlin, Holländer und so weiter. Und wer spielte? Wieder Juden. Aber wer hörte zu, applaudierte und sang mit? Unsere Quäler und Mörder, die uns ihre Musiker nannten. Die Existenz des Orchesters endete, als man Birkenau auflöste und die Häftlinge zurück nach Deutschland transportierte. Im Herbst 1944 näherten sich die Russen Auschwitz und man musste beginnen, die Beweise dieser Mordfabrik verschwinden zu lassen. Wir wurden auf verschiedene Transporte verteilt und landeten natürlich auch in verschiedenen Lagern innerhalb Deutschlands. Einige von uns, darunter auch ich, kamen nach Ohrdruf, einem Außenlager von Buchenwald. Schluss mit der Musik. Ich überlebte auch Ohrdruf. Es war nicht einfach und beinahe wäre ich dort draufgegangen. Beim Transport aller Außenlager zurück ins Lager Buchenwald, natürlich alles zu Fuß, bin ich mit 3 Kameraden geflohen. Wir haben es zum Glück zu den Amerikanern geschafft und waren befreit. Jetzt kam eine weitere Schwierigkeit. Wie sollte man sich wieder zurückfinden in ein normales Leben? Wie weit war ich noch fähig dazu? Wie viel Schaden, körperlich und geistig, hatten diese Jahre bei mir hinterlassen? Wenn ich den Aussagen meiner Freunde und Kollegen Glauben schenken darf, scheint es, dass ich diese schrecklichen Jahre in eigentlich guter Gesundheit an Körper und Geist überlebt habe. Nicht schlimmer als andere Menschen. Ich habe mich wieder in ein normales Leben anpassen können und fing an, die Violine wieder in die Hand zu nehmen. Ich war in Paris und studierte fleißig, sammelte Freunde, ein Pariser Freund sitzt unter ihnen, und bereitete mich vor, dieses Mal nun wirklich nach Amerika auszuwandern. Nur schnell auf einen anderen Erdteil ein neues Leben aufbauen. Weit weg von den Plätzen meiner schrecklichen Jugend. 1948 war es soweit. Ich erreichte New York und wurde in die Juilliard School aufgenommen. Dort traf ich meine späteren Kollegen. Wir gründeten ein Streichquartett, nämlich das LaSalle-Quartett. Wurden Quartett in Residenz am Colorado College in Colorado und später am Konservatorium der Universität von Cincinnati im Staat Ohio. 40 Jahre haben wir zusammen gespielt, zusammen gelebt und zusammen Erfolg gehabt. Vor 2 Jahren haben wir uns als Quartett aufgelöst, aber bleiben weiter als Professoren am College Conservatory of Music in Cincinnati. Es klingt wie ein Happy End, aber ganz so einfach war es nicht. Viele Probleme stellten sich ein, die aus dem Wege geräumt werden mussten. Noch im Lager fassten wir, die Häftlinge, den Entschluss, falls wir einmal die Freiheit wieder erlangen sollten, davon zu profitieren. Wir dachten, dass uns die Welt viel schuldig war. Schöne Träume. Und sie blieben Träume. Aber mit der Hilfe von guten Freunden, meinen Kollegen und harter Arbeit meinerseits gelang es mir, den größten Teil der Probleme aus dem Wege zu schaffen. und trotzdem manches blieb. Ich wollte nicht mein ganzes Leben über die unglaublichen Erlebnisse sprechen und an sie denken. Wer konnte mich sowieso verstehen und mir glauben? Nein, so wollte ich nicht existieren. Ich wollte auch nicht das neue Leben auf solcher Basis aufbauen. Vor allem meine beruflichen Erfolge in der Musik sollten nicht auf Mitleid basiert sein. Also was tun? Ein teilweises Vergessen wäre bestimmt eine richtige Kur gewesen. Doch dies ist nur für das Oberhaupt eines gewissen Landes wirksam. Für mich als Musiker wäre solche Lösung hinderlich gewesen. Das Kennen und Spielen der Werke deutscher und österreichischer Komponisten, allerdings aus anderen Zeiten, sowie auch das Konzertieren in diesen Ländern kann nicht weggedacht werden. Das zahlreichste kammermusikliebende Publikum ist natürlich in den beiden Ländern zu finden, in denen auch die Literatur dieser Stücke zu Hause ist, Deutschland und Österreich. Beides Länder mit schrecklichem Ruf in puncto Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des letzten Krieges. Die Komponisten, die ich meine, gehören zur sogenannten ersten Wiener Schule, Haydn, Mozart, Beethoven, wie auch Schubert, und später zur zweiten Wiener Schule, Schönberg, Berg und Webern. Unser Quartett hat fast alle Quartette dieser Musiker gespielt. Ich habe sie unterrichtet und sie gehören zu mir. Sie sind ein Teil meines musikalischen Erbes von diesen Ländern. Aber kann nicht ein solches Erbe auch manchmal zu einer enormen Last werden? Wollte ich wirklich in diese Länder zurückkehren und Konzerte geben, mit dem Gedanken, dass die Mörder meiner Familie im Publikum sitzen konnten? Unser Quartett erschien zuerst im deutschen Musikleben auf Festivalen für moderne Musik. Wir spielten die Art von Musik, die von den Nazis verpönt wurde und unter dem Sammelnamen Entartete Kunst abgetan, sogar verboten wurde. Folglich waren die Meisterwerke des modernen Repertoires, denn darum handelt es sich ja, niemals in Deutschland zur Aufführung gelangt. Was wir spielten, waren also die Komponisten von ausländischen Komponisten, die Kompositionen von ausländischen Komponisten. Nur langsam bildete sich eine neue Generation von jungen deutschen Komponisten, die Musik schrieben, welche die Nazis natürlich auch als entartet angesehen hätten. Diese Komponisten waren alle jünger als ich und da liegt der Hauptgrund. Ich hielt mich fern von Menschen meines Alters oder von denen, die älter waren. Sie waren oder mussten Nazis gewesen sein. Mitglieder der Hitlerjugend oder NSDAP, je nach Altersklasse, oder sogar SS-Leute. Es gab kaum einen Ausweg für sie. Immerhin war es ein Polizeistaat und man hatte zu gehorchen. Und sehr bald, wenn ich doch diese Gruppe von Menschen traf und sie hörten, dass ich ein Deportierter war, versuchten sie erst gar nicht, ihre Vergangenheit zu verschleiern. Man merkte, ich würde Bescheid wissen und würde kaum irgendwelchen scheinheiligen Beteuerungen Glauben schenken. Die junge Generation allerdings benahm sich besonders gut. Ich spreche von jungen Menschen, mit denen ich in nahem Kontakt war, durch das Unterrichten und durch andere musikalische Aktivitäten. Aber nicht immer war es so einfach, da ich ja noch sehr oft durch irgendwelche Dinge oder Geschehen an die Vergangenheit erinnert wurde. Es geschah auch oft genug, dass sich Sprecherinnen in meiner Nähe als ziemlich aktive Nazis entlarvten, wenn sie unter dem Einfluss von etwas zu viel Wein oder Bier standen, ihre Zunge die Oberhand gewann und Geschichten der Hitlerzeit in den Vordergrund rückten. Aber diese Sachen sind mehr und mehr am Verschwinden und nur die Zeit wird sie vollkommen ihren Platz in der deutschen Geschichte finden lassen. Ich hatte deutsche Studenten in Amerika, die vermuteten, dass ihre Eltern vielleicht auch unter den Schuldigen zu finden wären. Sie hatten es nicht leicht, mit mir ins Reine zu kommen, denn an und für sich mochten sie mich ganz gern. Ich hatte wiederum meine Gründe. Gewisse Erlebnisse und Erinnerungen daran können nicht einfach ausradiert werden. Es sind deren immer noch sehr viele. Lassen Sie mich ein paar davon hier ausführen. Musikalische Aktivitäten in Amerika, große Städte ausgenommen, finden meistens in Colleges und Universitäten statt, besonders Kammermusik. Auf vielen dieser Konzertserien haben wir das LaSalle-Quartett gespielt. Und fast jedes Mal bedrückte mich die Atmosphäre eines solchen Campus besonders. Die Jahre, in denen ich ein so organisiertes Studium hätte haben können, wurden mir gestohlen und können nicht ersetzt werden. Stattdessen habe ich mich immer selbst weiterbilden müssen. I had to make do, wie man in Amerika sagt. Denn meine formelle Ausbildung, außer der musikalischen, endete im reifen Alter von 13 Jahren. Ein anderes Beispiel. Noch vor der Deportation nach Auschwitz, in der schlimmsten Zeit des Terrors durch die Gestapo, lebten mein Bruder und ich in einem sogenannten Judenhaus. Wir hatten noch einen Teil unserer eigenen Sachen um uns, unter ihnen ein Bechsteinflügel, da mein Bruder ja sehr begabter Pianist war. Eines Abends spät kam die Gestapo wieder auf einen ihrer schrecklichen Besuche. Mein Bruder spielte gerade. Sie jagten ihn vom Klavier und dann rollten vier von diesen Gestapo-Monstern den Flügel auf den Balkon und mit größter Anstrengung kippten sie ihn über die Brüstung. Haben Sie schon einmal den Klang eines fallen zersplitterten Klaviers gehört? Man vergisst das nie. Solche Geschehnisse passierten deren viele. Sie gehörten zum Programm eines Tagesausbaus. Viele Jahre sind vergangen. Ich gehöre heute zur letzten Generation der noch lebenden Augenzeugen. Nachdem ich nach bestem Vermögen diese Art von Erinnerung mein ganzes Leben lang unterdrückt habe, bin ich jetzt zu einer anderen Ansicht gelangt. Ich bin heute der Meinung, dass diese Erinnerungen aufgezeichnet und erhalten werden müssen, sollen und müssen. Alle verfügbaren Mittel der modernen Technik sollten dazu gebraucht werden. Wir Überlebenden haben die Pflicht zu berichten, was noch in unseren Gedächtnissen verankert ist. Nur um eine Wiederholung dieser schrecklichen Zeiten zu verhindern. Um mich so klar wie möglich auszudrücken, muss ich mich eines Zitates des italienischen Autors Primo Levi bedienen. Er hatte auch Auschwitz überlebt, doch sich leider vor kurzem das Leben genommen. Sein letztes Werk enthält den folgenden Passus. Wir, die Überlebenden, müssen gehört werden. Unsere persönlichen Erlebnisse und noch weiteres darüber hinaus müssen angehört werden. Wir haben gemeinsam ein einschneidendes, tiefes und vollkommen unerwartetes Geschehen erlebt. Einschneidend besonders deshalb, weil unerwartet. Niemals vorausgesehen von auch nur irgendjemandem. Ende des Zitats. Meine eigenen Erinnerungen müssen diesem Vorhaben dienen. Ich danke Ihnen. Erlauben Sie mir nun bitte, meinen Vortrag etwas anzuschließen, was ich eigentlich besser können sollte, als Reden zu halten. Ich möchte Ihnen ein kurzes Stück vorspielen. Eine Uraufführung. Es wurde eigens für mich zum Anlass meines 65. Geburtstags von einem guten Freund komponiert, nämlich Herrn Samuel, der auch hier ist. Herr Samuel ist mein Kollege am College Conservatory of Music an der Universität von Cincinnati, ist in Deutschland geboren, ist ein hervorragender Dirigent und ein ebenso guter Komponist, kurz ein eminenter Musiker. Alles Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Symposium. Henrys Cadenza heißt das Stück, vorläufig noch. wollen wir hoffen, dass das noch fehlende Konzert bald folgt.
Thank you.
Zuletzt hörten Sie das Stück Henrys Kadenza des Komponisten und Dirigenten Gerhard Samuel, geschrieben zu Henry Mayers 65. Geburtstag. Das war übrigens eine Radio-Uraufführung hier auf Deutschlandradio Kultur. Gerhard Samuel, wir werden vielleicht noch einmal später über ihn sprechen, war ein Hindemith-Schüler, 1924 in Bonn geboren, war dann später ihr Kollege an der University of Cincinnati. Er ist 1924 geboren, er war so praktisch ihr Altersgenosse und auch ein Emigrant natürlich aus Deutschland. Zuvor hörten wir den Vortrag von Henry Mayer aus dem Jahr 1989. Er wurde gehalten auf dem Symposium Besuch aus dem Exil, das Juan Allende Blanc veranstaltet hat. Und dieser Vortrag ist in zwei Teile zerfallen. Erstens einmal die persönliche Geschichte in der Nazizeit, das Überleben in Auschwitz, interessanterweise unter dem Titel zusammengefasst, ich bin unter einem glücklichen Stern geboren, was also wirklich eine Art von bitterem, galligen Humor ist, der bemerkenswert ist. Der zweite Teil des Vortrags zeigt dann, wie eigentlich das Überleben überhaupt möglich war danach mit dieser Erinnerung. Er hat zum Schluss gesagt, dass er nun im Jahr 1989 im Alter von 65 Jahren dazu gekommen ist, eben über diese Geschichte wirklich sprechen zu wollen. War das wirklich dieser Zeitpunkt, als Sie erfahren haben, welche Geschichte er hatte?
Erst dann im Detail eigentlich. Vorher immer mal wieder auf nächtlichen Autofahrten zwischen Konzerten, wo er gerne chauffierte in dem Auto, in dem wir damals zwischen Konzerten in Amerika hin und her fuhren, manchmal lange Reisen über Nacht. Und dann konnte es passieren, dass er ganz, als ob er zu sich selber spräche, eine Erinnerungsvignette ganz leise erzählte. Die hatte keinen Anfang und es war, als ob er sein Gedächtnis plötzlich laut werden ließ und man hörte gebannt zu und wagte nicht, einen Mucks von sich zu geben, wenn er denn die erstaunlichsten und erschreckendsten Dinge da erzählte, wie man die Kapelle, in der er spielte, in die Gaskammer geschickt hat seitens der SA, die ihnen dazu gehörte, als Spaß. Sie wollten mal sehen, wie die reagieren, wenn man sie in so eine Vernichtungszelle reintat. Das fanden sie humorvoll. Und dann hörte diese Erinnerung wieder auf und er schwieg wieder. Und mehr erfuhr man darüber nicht. Es lief einem kalt über den Rücken, wenn man so etwas hörte, aber Genaueres hörten wir nie. Er wollte darüber nicht sprechen und hat während der 40 Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, kaum jemals zu uns oder so wie ich weiß, so viel ich weiß, auch zu irgendjemand anders darüber gesprochen. Einige Dinge hat er dann nachher noch in Aufnahmen für die Shoah Foundation, die Videoaufnahmen gemacht haben, aber auch eben nachdem wir das Quartett bereits aufgegeben haben. Da kommen noch einige Details, die er in dieser Rede nicht erwähnt hat, kommen da zum Beispiel noch vor in diesen Sendungen, die auch erschreckend sind. Die entsetzliche Fahrt im Viehwagen nach Auschwitz mit seinem kleinen Bruder zusammen und beim Aussteigen, wie sie da gepeitscht wurden, geschlagen wurden und sich nackt ausziehen mussten, geschoren, gestreifte Gefangenenuniformen anziehen mussten, die überhaupt nicht passten. Jegliche Größe wurde da völlig wahllos an sie gegeben. Und dann wurden sie beide, sein Bruder und er, tätowiert mit einer Nummer. Die hat er sein Leben lang natürlich auf dem Arm gehabt, diese Tätowierungsnummer von Auschwitz.
Die habt ihr auch dann gesehen? Dann
die konnte man, wenn er im Sommer kurzärmlich war, konnte man die sehen. Sein Bruder hatte die Nummer 10493 und er hatte die Nummer 10494. Und ein Jahr vor dieser Rede, die wir gerade gehört haben, hat er ein Buch in die Hand bekommen von einem Ernest Michel, in welchem der Autor erwähnt, er habe in Auschwitz auch eine Nummer tätowiert bekommen. Und zwar die Nummer 10495. Also eine Nummer direkt nach ihm, nach André Meyer und seinem Bruder. Und Henry hat ihn dann kontaktiert, diesen Ernst Michel. Der war inzwischen in New York. Und er war Fundraiser. Er hat Geld gesammelt für den United Jewish Appeal. Ein außerordentlich wertvoller Mensch, wie Henry berichtet, den er sofort kennenlernte und mit dem er sich angefreundet hat. Nach 40 Jahren, der Mensch, der hinter ihm stand im Konzentrationslager, als sie tätowiert wurden. Dann noch, gibt es noch viele Einzelheiten über die Flucht aus dem Ortruf-Zwischenlager 1945, als die Nazis versuchten, jetzt endlich zu verwischen, was da geschehen war. Sie hatten Angst vor den kommenden Russen und auch vor den Amerikanern, die jetzt ankamen. Und er wurde ja dann von den Amerikanern befreit, 1945, und bekam von denen Nahrung, Kleidung, in ungeheurer Großzügigkeit haben sie für ihn gesorgt. Und was er sich von ihnen gewünscht hat, war eine Schreibmaschine. Merkwürdigerweise. Und wir haben voluminöse Schreibmaschinen, Kopien, zum Teil Tagebuchaufzeichnungen, seitenlange Briefe, die er sofort nach der Befreiung an frühere Freunde geschrieben hat.
Wir müssen noch nachtragen, dass André Meyer vor 2 Jahren gestorben ist, in der Folge eines blödsinnigen Autounfalls letztlich, ansonsten ganz rüstig, haben Sie erzählt.
Ja, und da haben wir diese, die er gesammelt hat, diese kistenweise in Pappkartons, diese ganzen Briefe gefunden. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte der Zeit direkt nach der Befreiung und wie das dann weitergegangen ist. Er wurde nach Paris geschickt von den Amerikanern mit der Schreibmaschine und versuchte jetzt, Bekannte wiederzufinden. Denn er wollte eigentlich nach Amerika. Er wollte an die Juilliard School. Und das war nun sehr schwierig direkt nach dem Krieg. Er wurde interviewt von Eisenhower in Paris. Er war einer der ersten Konzentrationslager
von Eisenhower persönlich.
Von Eisenhower persönlich interviewt worden, den es sehr interessierte, so jemanden kennenzulernen. Der hatte ja gehört von den Konzentrationslagern. Hier war nun ein Überlebender, der auch Englisch konnte und mit dem er sich unterhalten konnte. Er hat einen seiner Offiziere beauftragt, Henrys Verwandte ausfindig zu machen, die Henry wusste, wären nach Amerika ausgewandert. Die sollten ihm helfen, das notwendige Affidavit zu bekommen, eine Geldgarantie, wenn man ihn nach Amerika auswandern ließ. Das haben sie dann auch versucht zu tun, das hat aber Jahre gedauert. 3 Jahre lang war Henry dann in Paris und hat da wieder angefangen, sein Leben aufzubauen. Er hat nachgeholt, erstens mal Konzerte wieder zu hören. Er ist in alle Konzerte gegangen in Paris, hat oft zum Umblättern bei Geigenrecital, zum Beispiel einmal bei Milstein umgeblättert. Und Milstein hat ihm eine Geige geborgt, eine sehr schöne, nachgebaute Stradivari-Geige. Und die hat ihm Henry 30 Jahre später dankbar zurückgegeben, als wir dann schon die Amatis hatten. Und es gibt so merkwürdige Zufälle. In den 3 Jahren, in denen Henry in Paris war, kam ich auch durch Paris auf meiner Reise von Palästina zum Studium nach Amerika.
Wie wir gehört
und
haben.
War da eine Woche in Paris. Und da waren wir tatsächlich im selben Konzert in Paris vom Orchestre du Conservatoire du Colonne unter Paul Paré und haben dasselbe Konzert gehört. Wir hatten beide die Programme aufbewahrt. Da haben wir sogar vielleicht zusammengesessen, kannten uns natürlich überhaupt nicht. Merkwürdige Sachen. Und er hatte da in Paris Geigenunterricht bei Georges Enescu und auch bei René Benedetti, die ihm dann später Empfehlungsschreiben für New York mitgaben. Das Ziel war immer, die Juilliard School in New York zu besuchen. Und endlich ist ihm das gelungen, nach 3 Jahren. Es hat bis zum Juli 1948, von 1945 hat das gedauert. Und da haben wir uns dann eben durch die EFI kennengelernt. Und so ist er dann ins Quartett. Wir haben ihn dann in die Juilliard School manövrieren können. Er ist dann da in die Juilliard School gekommen und wurde unser zweiter Geiger im Quartett. und ist dann im Quartett geblieben bis zum Ende des Quartetts, für also über 40 Jahre.
Wenn Sie sagen, Walter Lewin, dass Henry Meyer zunächst überhaupt nicht über seine Geschichte geredet hat und man auf eine bestimmte Weise auch nicht fragen konnte, wenn ich das so richtig verstehe, weil das, erklären Sie uns, ein tabuisiertes Gebiet war oder weil man den Eindruck hatte, darüber will er nicht sprechen, dann ist doch etwas von dieser Kraft vielleicht, die er ja auch in dieser Rede nochmal äußert, sozusagen auch ins Quartett geflossen, wenn ich das mal sagen darf. Was würden Sie im Nachhinein sagen, wie das war, was diese besondere Position dieses Auschwitz-Überlebenden, dieses Holocaust-Davongekommenen im Quartett war? Oder war da gar nichts?
Da war natürlich eine Menge, von dem, das wir nicht zu orten wussten. Es gab gewisse Empfindlichkeiten, was ihm als autoritäres Sprechen oder Handeln, das er als autoritäres Handeln empfand.
Bestimmte Töne wahrscheinlich, ja, deutsche auch, Töne.
Ja, genau. Wenn Kritik geübt wurde, von der er fand, dass sie persönlich an ihn ging. Er konnte es nicht vertragen, wenn Autoritäres ins Spiel kam. Da konnte er ganz plötzlich, unvermutet reagieren, ablehnend reagieren. Und manchmal ging das so weit, in späteren Jahren besonders, wurde es mehr und mehr empfindlich, dass er gesagt hat, so kann ich im Quartett nicht spielen, und ist rausgegangen aus dem Zimmer, in dem wir probten. Das Einzige, was in einem Quartett nicht möglich ist, ist, dass einer rausgeht, denn zu dritt kann man nicht Quartett spielen. Das war für uns dann oft schwer verständlich. Warum reagierte er so empfindlich, so enorm stark auf irgendetwas, was da geschehen war? Es waren aber Töne, die ihn in irgendeiner Weise an diese Zeit im Quartett erinnerten.
Obwohl im Quartett in den Proben, das haben Sie uns mal gesagt, eigentlich Englisch gesprochen wurde, nicht wegen der Cellisten.
Aber trotzdem, der Inhalt und die Art, wie da das kritisiert wurde oder dass man jemanden etwas sagte, das er als Kritik seinerseits als persönlichen Angriff empfand. Das war seine Empfindlichkeit. Das konnten wir oft nicht verstehen. Jetzt kann ich es viel besser verstehen. Dass wir nicht fragen wollten, das war vielleicht doch verständlich darüber, dass wir ja doch etliches wussten über andere Leute und das, was inzwischen publik geworden war, was in KZ passiert war. Und da es klar war, dass er sich darüber nicht äußern wollte, denn wenn immer irgendjemand, auch bei Interviews, darauf zu sprechen kam, brach er ab und lehnte es ab und schob es zurück. Es war ganz klar, davon wollte er nicht reden. Das war uns bewusst und das wollten wir nicht verletzen.
Diese Devise, die er auch in der Rede nannte, nämlich nicht Mitleid erregen, nicht Nein. aus Mitleidsgründen.
Nein, er wollte irgendwie auch seine professionelle Spätentwicklung, die er ja dann in Amerika nachgeholt hat, da wollte er nicht, dass jemand ihn entschuldigt für irgendwelche Schwächen, die da eventuell zutage getreten wären. Zuerst hatte er rhythmische Schwierigkeiten. Er hat mit großer Intensität dran gearbeitet, all diese Schwächen musikalischer Natur, auch Bildung von musikalischer Bildung, zu überwinden. Also in der Julius Quartett und auch später noch im Quartett. Er hat weiterhin Bücher verschlungen. Er hat eine riesen musikalisch-theoretische Bibliothek gehabt. Diese Sachen hat er alle gelesen. Das hatte er ja alles vorher nicht gehabt. Er war ja kurz nach dem 13 aus der Schule geflogen und nie auf einer Musikschule gewesen. Und dann war er bis nach 20 im Konzentrationslager. Jetzt war er auf einer Musikschule, aber auch nur für relativ kurze Zeit, von 48 bis 50. Und jetzt hat er das danach, als wir im Quartett bereits berufstätig waren, immer weiter versucht aufzuarbeiten, diesen Mangel an musikalischer und allgemeiner Ausbildung. Er war ja nie wirklich zur Schule gegangen, wie er in dieser Sendung und in diesem Vortrag ja sagt, jedes Mal, wenn wir in einer Universität gespielt haben, dann hat er es empfindlich gefühlt, was ihm da gestohlen worden war, denn eine solche Bildung, wie man sie auf einer Universität hätte bekommen können, in normalen Zeiten, die war ihm vorenthalten worden.
Die größte Kraftanstrengung, und das erwähnt er ja auch, war wahrscheinlich dann einfach die Entscheidung, wieder nach Deutschland zu gehen, in Deutschland wieder zu konzertieren. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema natürlich. Auf ja, das kommen das, wir noch zu sprechen.
Darauf kommen wir noch zu sprechen, denn wir haben ja darauf auch dann als Quartett selbstverständlich Rücksicht genommen. Wir haben erst abgewartet, ob Henry überhaupt jemals wieder nach Deutschland gehen wollte und haben das dann sehr vorsichtig vorbereitet. Darüber werden wir noch sprechen.
Ein Quartett wollen wir jetzt ganz spielen in dieser Sendung noch, von dem ich durch ein anderes Interview, das Henry Mayer gegeben hat, weiß, dass er das besonders schätzte, nämlich das einzige Quartett, das Giuseppe Verdi geschrieben hat in E-Moll. Und vielleicht mochte er es deswegen, weil er beginnt da mit der zweiten Geige, oder was glauben Sie?
Und erstens war er ein großer Verdi-Liebhaber, wie wir alle im Quartett, und ist auch sehr gerne in all die Verdi-Opern gegangen. Und wir haben dieses Verdi-Quartett von Anfang an geliebt, haben es sehr viel gespielt. Und natürlich fängt es mit einem Solo der zweiten Geige an. Das ist sehr schön. Aber es gibt auch viel anderes in diesem Quartett, was wir alle sehr geliebt haben. Und ich finde es schön, dieses Stück gerade jetzt im Anschluss zu hören.
Sie hörten Walter Lewin und das Lassalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 13. Folge unter dem Titel Henry Mayer, der zweite Geiger, ein Überlebender des Holocaust. In der musikalischen Einspielung hörten Sie Henrys Cadenza, ein Werk des US-amerikanischen Komponisten Gerd Samuel. Es spielte Henry Mayer Violine Solo. Zum Abschluss dieser Sendung bringen wir eine weitere Aufnahme des Lassalle-Quartetts, die auf Schallplatten nicht erhältlich ist, sondern für den Rundfunk eingespielt wurde. Sie hören das Streichquartett von Giuseppe Verdi. Es ist das einzige, das der Opernkomponist geschrieben hat, 1873 im Alter von 60 Jahren, während einer Produktion seiner Oper Aida in Neapel. Das Lassalle-Quartett spielt in der Besetzung mit Walter Lewin und Henry Mayer Violinen, Peter Kamnitzer Viola und Jack Kirstein Violoncello. Sie hören eine Aufnahme des Deutschlandfunk aus dem Jahre 1974. Thank you.
Thank you. Thank you.
Walter Lewin und das Lassalle-Quartett. Zum Schluss der 13. Folge unserer Sendereihe hörten Sie das Streichquartett von Giuseppe Verdi aus dem Jahre 1873 in einer Aufnahme des Lassalle-Quartetts aus dem Jahr 1974. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.